Die Vereinigten Staaten von Amerika. Was für ein Land. Sie haben das höchste Bruttoinlandsprodukt und das stärkste Militär der Welt. 8 der 10 besten Universitäten haben dort ihren Sitz. Google, Apple, Amazon. Die Liste der US-Unternehmen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, ist lang. Und beim Anblick der Freiheitsstatue geraten viele ins Schwärmen. Kurz, die USA sind die weltweit führende Nation auf vielen Gebieten. Eine richtige Weltmacht eben. Doch das wird nicht für immer so bleiben. In der Geschichte sind schon viele Weltreiche entstanden und wieder untergegangen. Aber warum eigentlich? Welche Faktoren bestimmen darüber, dass ein Land über Jahrzehnte hinweg erfolgreich ist und dann in der Versenkung verschwindet? Und was können wir aus diesen Faktoren für unsere heutige Zeit lernen? Ich bin übrigens Heiner von Blinkist und möchte heute zusammen mit dir einen Blick auf diese Fragen werfen. Dazu sehen wir uns das Buch Weltordnung im Wandel von Ray Dalio an, das 2022 erschienen ist. Große Fragen lassen sich nicht in 5 Minuten erklären. Deswegen hat das Buch von Dalio fast 700 Seiten und auch diese Blinks sind vielleicht etwas länger, als du es gewohnt bist. Dafür strotzen sie nur so vor Informationen. Am besten hörst du sie dir also an, wenn du dich gut konzentrieren kannst. Um was dreht sich nun das Buch? Dalio ist zwar Investmentbanker, aber um finanzielle Details geht es ihm nur am Rande. Falls du spezifische Anlagetipps für die neue Weltordnung suchst, bist du hier falsch. Teilweise schlägt Dalio sogar deutlich kapitalismuskritische Töne an. Stattdessen analysiert er die vergangenen Weltreiche, von den chinesischen Dynastien bis hin zu Großbritannien. Er untersucht, welche Faktoren zu ihrem Aufstieg und Niedergang geführt haben. Dabei stellt sich heraus, dass diese Faktoren oft die gleichen sind und zu verschiedenen Zyklen führen, die ich dir in den ersten Blinks erkläre. Im zweiten Teil sehen wir uns gemeinsam mit Dalio an, wo sich in diesem Zyklus momentan die USA befinden und warum sie wahrscheinlich demnächst von China als führende Weltmacht abgelöst werden. Was bedeutet das für uns in Europa? Und wird es zu einem Krieg kommen? Konkrete Antworten kann ich dir in diesen Blinks nicht geben, aber dafür jede Menge Stoff zum Nachdenken. Bist du bereit? Dann legen wir los. Was hat es mit diesen Zyklen auf sich? Wenn wir einen kurzen Blick auf die vergangenen 500 Jahre der Geschichte werfen, gab es 4 Weltmächte. Um 1550 war Spanien unangefochten das reichste und größte Land der Welt. Um 1650 befand sich das Niederländische Reich auf seinem Höhepunkt. Circa 1850 war keine Nation der Welt so mächtig wie Großbritannien. Und in den 50er Jahren wusste jedes Kind, die USA sind das erfolgreichste Land der Welt. Dieser sehr grobe und vereinfachte Abriss sieht übersichtlich aus, aber freu dich nicht zu früh. Es gibt nämlich nicht nur einen Zyklus, der über den Auf- und Abstieg von Weltreichen entscheidet, sondern mehrere. Und zwar: erstens den großen Zyklus der Weltordnung, zweitens den Kreditzyklus, drittens den innenpolitischen Zyklus von Chaos und Ordnung und viertens den außenpolitischen Zyklus von Chaos und Ordnung. Diese Zyklen überlagern sich und können sich gegenseitig verstärken oder ausgleichen. Wir sehen sie uns jetzt nacheinander an. Fangen wir an mit dem großen Zyklus der Weltordnung. Atme einmal tief durch, denn jetzt kommen eine Menge Informationen auf einmal. Der große Zyklus der Weltordnung bestimmt, wann ein Land aufsteigt und wann es wieder mit ihm bergab geht. Dalio hat zahlreiche Kriterien untersucht, die den Wohlstand oder die Macht eines Landes beschreiben und beeinflussen. Mithilfe von Computeranalysen hat er herausgefunden, dass einige Determinanten entscheidend für den Erfolg eines Landes sind. Dazu zählen unter anderem Bildung, Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftsleistung, der Anteil am Welthandel, die Bedeutung als Finanzzentrum und die militärische Stärke eines Landes. Der große Zyklus verlief historisch bei allen Weltreichen ziemlich gleich. Sehen wir ihn uns doch einmal an einem fiktiven Beispielland an. Ich nenne es der Einfachheit halber A-Land. Zu Beginn des Zyklus hat A-Land kaum Schulden. Es gibt keine großen Einkommensunterschiede und die Bevölkerung ist sich in politischen Fragen relativ einig. Eine starke Führung beschließt, in gute Bildung zu investieren. Anschließend steigen Innovationsfreude, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Die Folge ist, dass A-Land einen größeren Teil des Welthandels bestimmt. Die Händler von A-Land sind aufgeschlossen und interessieren sich dafür, was in anderen Ländern gut funktioniert. Dieses Wissen bringen sie mit nach Hause, wo sich Wissenschaftler begeistert darauf stürzen. Die Bewohner von A-Land werden immer reicher und die Regierung investiert weiter in Infrastruktur und Forschung. Um den Reichtum zu sichern, investiert unser A-Land in Militär. Gleichzeitig etabliert sich ein internationales Finanzzentrum in A-Land, vermutlich in der Hauptstadt. Die Währung des Landes ist international hoch angesehen und etabliert sich als Reservewährung. Das bedeutet, dass Länder, die selbst Probleme mit zu hoher Inflation haben, auf diese Währung zurückgreifen. Auch internationale Geschäfte werden gern in dieser Währung gemacht. A-Land ist jetzt auf der Höhe seiner Macht. Wenn die Führung klug handelt, kann diese Blütephase viele Jahrzehnte anhalten, vielleicht sogar ein oder zwei Jahrhunderte. Doch irgendwann wird ein Teil der Menschen in A-Land faul und übermütig. Die Verschuldung steigt, weil sie lieber ihren Reichtum genießen, als zu arbeiten. Die A-Land-Elite wird immer reicher, die arbeitende Schicht immer ärmer. Entsprechend driften auch die politischen Einstellungen auseinander. Weil der Lebensstandard so hoch ist, wird Arbeitskraft teuer und immer mehr Jobs verschwinden ins Ausland. Andere Länder, allen voran B-Land, kopieren die Technologien von A-Land und setzen nun selbst zu einem rasanten Wirtschaftswachstum an. Da sich immer mehr Schulden anhäufen, vernachlässigt die Regierung von A-Land Bildung und Infrastruktur. Schon bald nehmen die Menschen und Unternehmen in A-Land Kredite in B-Land auf, um ihren Lebensstil zu halten. Doch sobald die Mehrheit der Menschen in A-Land langsam ihren Wohlstand verliert, geht es steil bergab. Die Wirtschaft schwächelt und die Regierung wirft die Notenpresse an, um ihre Ausgaben bestreiten zu können. Dadurch entsteht eine Inflation, die die Kaufkraft schwächt. Der A-Land-Dollar verliert international an Wert. Die reichen Menschen in A-Land packen ihre Geldkoffer und setzen sich auf eine sonnige Insel mit guten Cocktails ab. Es kommt immer häufiger zu politischen Unruhen, Populismus und Extremismus breiten sich aus. Irgendwann bricht die politische Ordnung von A-Land zusammen und wird von einer neuen Ordnung abgelöst. Falls B-Land eine schlaue Regierung hat, die viel in Bildung und Infrastruktur investiert, geht jetzt dort alles wieder von vorne los. Falls nicht, dauert es vielleicht ein paar Jahrzehnte. Doch irgendwann steht sicher C-Land in den Startlöchern. Soweit zum großen Zyklus. Jetzt hast du kurze Zeit, diese ganzen Informationen zu verdauen. Was denkst du? Gelten diese Phasen auch für kleinere Länder? In welcher Phase befindet sich das Land, in dem du wohnst? Kommen dir einige Punkte vielleicht sogar aus deinem Alltag bekannt vor? Der nächste Zyklus, den wir uns ansehen, ist der langfristige Kreditzyklus. Er dauert meistens zwischen 50 und 75 Jahren. Er verläuft ungefähr so. Am Anfang hat ein Land wenig Schulden und seine Währung ist hart, also mit einem festen Kurs, an den Wert von Gold oder an eine Leitwährung gekoppelt. Die Regierung gibt Banknoten heraus, die einen genau festgeschriebenen Wert haben. Doch irgendwann beginnen die Menschen und der Staat damit, höhere Kredite aufzunehmen. Die Banken gewähren schließlich mehr Kredite, als sie eigentlich mit ihren Reserven decken können. Irgendwann können die Akteure ihre Schulden nicht mehr bedienen. Oder die Produktivität kommt nicht hinterher. Dann haben die Menschen viel Geld aus Krediten, können sich dafür aber nichts mehr kaufen, weil nicht genug produziert wird. In diesem Fall kommt es zu einer Schuldenkrise. Die Währung wird abgewertet, das bedeutet zum Beispiel, dass ein Gramm Gold nicht mehr einen Dollar kostet, sondern zwei. Die Zentralbank druckt frisches Geld, dadurch sinkt der Wert der Währung weiter. Die Leute bekommen Angst und investieren ihr Geld in Gold und andere Sachwerte oder sie transferieren es in Länder, in denen es besser läuft. Vielleicht kommt es zu einer Hyperinflation und zu einem Bankrun, bei dem alle Sparerinnen und Sparer ihr Geld gleichzeitig abheben wollen. Nichts geht mehr. Ein neues System muss also her. Und zwar eines, in das die Menschen wieder vertrauen. Deswegen führt der Staat eine neue Währung ein, die wieder gedeckt ist, also fest an den Goldpreis oder die Leitwährung gekoppelt. Und hier schließt sich der Kreis. Dieser langfristige Schuldenzyklus wiederholt sich seit Jahrtausenden. Das Tückische daran: Je kürzer man vor seinem Ende steht, desto sicherer fühlt man sich. Die Menschen, die den Zusammenbruch einer Währung erleben, empfinden sie als besonders stabil, weil sie noch nie das Ende eines Zyklus erlebt haben. Dabei ist es historisch betrachtet sicher, dass auch der Euro und der Dollar irgendwann abstürzen und ersetzt werden. Kurz, deine Währung ist viel unsicherer, als du denkst. Das solltest du bei all deinen finanziellen Entscheidungen im Hinterkopf behalten. Wenn du zurück in die Geschichte deines Landes schaust, gab es vermutlich längere friedliche Phasen, in denen es den Menschen recht gut ging, und kürzere Phasen, in denen es zu Revolutionen und Kriegen kam. Was hat es damit auf sich? Ray Dalio nennt das den Zyklus innenpolitischer Ordnung und Unruhe. Dabei geht es vor allem um die Verteilung von Wohlstand und Macht. Manchmal spielen auch Ideologie und Religion eine Rolle. Aber meist sind das nur Feigenblätter. Im Grunde geht es immer darum, wer was besitzt und entscheidet. Dieser Zyklus dauert ungefähr 100 Jahre und läuft in verschiedenen Phasen ab. Sie müssen aber nicht unbedingt geregelt aufeinander folgen. Du kannst sie dir eher vorstellen wie die Stadien einer Krankheit. Der Patient kann auch geheilt werden und die Phasen können sehr unterschiedlich lang sein. Die Symptome sind allerdings meistens gleich. Während dieses Zyklus passiert Folgendes. Zuerst gibt es eine neue Führung, die ihre Macht konsolidiert. Sie baut den Verwaltungsapparat aus und es kommt zu einer frühen Blütezeit. Im Land herrscht Frieden und die Menschen erzeugen durch ihre Arbeit Wohlstand. Sie haben Zugang zu Bildung und blicken zuversichtlich in die Zukunft. So war es in den USA zum Beispiel in den 50er und 60er Jahren. Den Menschen ging es viel besser als der Generation ihrer Eltern. Wenn sie gut gemanagt wird, kann diese Phase sehr lange dauern. Doch irgendwann steigen die Ausgaben an und die Produktivität lässt nach. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich und gleichzeitig gehen auch die politischen Ansichten auseinander. Populismus und Extremismus greifen um sich. Es kommt zu Wohlstandsblasen, Stichwort spätrömische Dekadenz. Die reiche Oberschicht ist nicht mehr produktiv, gibt aber immer mehr Geld aus. Das wiederum treibt die Preise nach oben. Da alles teurer wird, investieren die Menschen weniger und der Staat vernachlässigt zunehmend die Infrastruktur. Darunter leiden wiederum die Bildung und die Produktivität. Die logische Folge? Die Wettbewerbsfähigkeit des Landes lässt nach und es gerät in eine noch größere finanzielle Notlage. Das Land verwandelt sich in ein Pulverfass. Wenn dann zum Beispiel auf einer Demonstration jemand erschossen wird oder eine Naturkatastrophe eintritt, boom. Allerdings ist das nicht unvermeidlich. Es gab schon Länder, die es dank einer klugen Regierung geschafft haben, sich aus dieser Phase wieder herauszumanövrieren. Durch einen harten Sparkurs und strategische Investitionen ist das möglich. Wenn nicht, dann kommt es zu einer Revolution oder einem Krieg. Anschließend ergreift eine neue Führung die Macht und der Zyklus beginnt von vorn. Die einzelnen Länder durchlaufen diesen Zyklus zeitversetzt. Dalio ist der Meinung, dass sich die USA am Ende ihres Zyklus befinden, China in der frühen Hochphase. Es gibt verschiedene Alarmsignale, die anzeigen, dass sich ein Land auf das Ende des Zyklus der innenpolitischen Ordnung und Unruhe zubewegt. Wenn die Ungleichheit zunimmt, politischer Extremismus sich ausbreitet, die Bürokratie wuchert und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zurückgeht, ist das kein gutes Zeichen. Ein weiteres Alarmsignal ist es, wenn sich die Anhänger verschiedener politischer Strömungen nicht mehr auf eine gemeinsame Wahrheit einigen können. Auch wenn die Regeltreue in allen Ebenen der Gesellschaft immer mehr abnimmt, ist das ein Zeichen dafür, dass sich der Zyklus seinem Ende nähert. All das können wir in den USA heute beobachten. Du siehst also, Wirtschaft und Politik sind in allen Zyklen eng verwoben. Jetzt bist du wieder dran. Was denkst du? Wo befindet sich gerade dein Land in dem Zyklus aus innenpolitischer Ordnung und Unruhe? Parallel zu dem innenpolitischen Zyklus, den wir uns gerade angesehen haben, gibt es auch einen außenpolitischen Zyklus der Ordnung und Unruhe. Er verläuft eigentlich ähnlich. Der große Unterschied ist nur, dass in der Innenpolitik meist strikte Regeln gelten, während die Außenpolitik größtenteils nach dem Recht des Stärkeren funktioniert. Die Machtdynamik ist weniger gezügelt und es kann schneller zu Konflikten kommen. In der internationalen Politik wechseln sich Phasen des Friedens und des Wohlstandes mit solchen von Krieg und Unruhe ab. Allerdings ist Krieg nicht gleich Krieg, zumindest nicht für Ray Dalio. Er unterscheidet 5 Arten. Zuerst einmal Handels- oder Wirtschaftskriege, die über Sanktionen und Zölle geführt werden. Als zweites listet Dalio Technologiekriege auf. Das beste historische Beispiel dafür ist vielleicht das atomare Wettrüsten der USA und der Sowjetunion im 20. Jahrhundert oder auch der Wettlauf um den Weltraum dieser beiden Länder. Als drittes gibt es Kapitalkriege, bei denen Nationen versuchen, die Währung anderer gezielt zu zerstören. Die vierte Art von Krieg sind laut Dalio geopolitische Kriege. Damit bezeichnet er Konflikte um Gebiete, die allerdings am Verhandlungstisch und nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden. Und die fünfte Art sind schließlich die militärischen Kriege. Bevor ein militärischer Krieg ausbricht, findet normalerweise mindestens eine der anderen Formen zwischen den beteiligten Staaten statt. Hinzu kommt, und jetzt pass gut auf, denn das wird nachher noch wichtig, ein wirklicher militärischer Krieg bricht meistens nur dann aus, wenn es um existenzielle Fragen geht, die die Grundwerte der Bevölkerung eines Landes in Frage stellen. Wenn wir zurück in die Geschichte schauen, sehen wir gut, wie sich kriegerische Phasen des Umbruchs mit langen Friedenszeiten abwechseln, zum Beispiel in Europa. Ab 1618 wütete dort der Dreißigjährige Krieg. Darauf folgte auf dem Kontinent eine lange friedliche Phase bis zu den Napoleonischen Kriegen um das Jahr 1800 herum. Anschließend war es bis zu den beiden Weltkriegen im 20. Jahrhundert wieder relativ friedlich. Und wie hängen der innenpolitische und der außenpolitische Zyklus zusammen? Nun ja, im Prinzip ist es recht einfach. Je schlechter die Zeiten für die Menschen sind, desto aggressiver sind sie. Und desto eher beginnen sie einen Krieg. Das bedeutet, wenn sich ein Land am Ende des innenpolitischen Zyklus befindet, ist es auch wahrscheinlicher, dass sich der außenpolitische Zyklus seinem meist blutigen Ende nähert. So. Das war jetzt eine Menge Informationen. Fassen wir alles noch einmal kurz zusammen. Es gibt den großen Zyklus der Weltordnung, den Kreditzyklus sowie den innenpolitischen und den außenpolitischen Zyklus von Chaos und Ordnung. Sie alle sind eng miteinander verwoben. Den Zyklus der Weltordnung und den der außenpolitischen Ordnung kann man zum Beispiel gar nicht so genau voneinander trennen. Alle Zyklen wiederholen sich ständig und zu einem gegebenen Zeitpunkt können sich verschiedene Länder in unterschiedlichen Phasen befinden. Soweit so kompliziert. Jetzt fragst du dich vielleicht, wenn Ray Dalio Hedgefondsmanager ist, dann hat er doch sicher ein paar schlaue Anlagetipps in seinem Buch untergebracht, oder? Jein. Von konkreten Tipps ist auf den fast 700 Seiten nichts zu sehen. Dafür gibt es eine Menge Hinweise, über die man mal nachdenken sollte. Zum Beispiel, die meisten Anlegerinnen und Anleger fragen sich wohl, ob ihre Aktien im Wert steigen oder fallen werden. Vielleicht solltest du aber auch eher mal überlegen, wie es mit deiner Währung aussieht. Eine Aktie, die 1 Million Euro wert ist, ist nämlich ziemlich nutzlos, wenn ein Apfel ebenfalls so viel kostet. Im Hinblick auf die Zyklen gilt, dass du dich möglichst genau informieren und die Situation analysieren solltest. Denn natürlich verkaufen die meisten Anleger, wenn sowieso schon Panik ausgebrochen ist. Dann ist es allerdings zu spät, um noch einen guten Preis zu erzielen. Eine Faustregel für das Ende der großen Zyklen: Ein Krieg oder ein Bürgerkrieg kommt meistens überraschend. Man merkt oft erst, wie ernst die Lage ist, wenn man schon mittendrin ist und der Staat die Vermögen konfisziert. Deswegen gilt grundsätzlich, dass du dein Portfolio diversifizieren solltest, und zwar auch international. Falls du vermutest, dass sich ein großer Zyklus seinem Ende zuneigt, solltest du dein Vermögen möglichst schnell in Sicherheit bringen. So, jetzt aber genug mit unserer kleinen Schulstunde zu den Themen Geschichte und Anlageberatung. Auf unserem Stundenplan steht als nächstes die aktuelle Weltpolitik. Um was geht es? Wir sehen uns zuerst an, wo die USA in den Zyklen stehen und werfen dann einen Blick auf China. Und zum Abschluss überlegen wir, was die Position der beiden Länder für unsere Zukunft bedeutet. Ab dem Zweiten Weltkrieg begann die goldene Ära der Vereinigten Staaten. Bei der Währungs- und Finanzkonferenz der Vereinten Nationen von Bretton Woods im Jahr 1944 wurde der an Gold gekoppelte Dollar zur führenden Reservewährung gemacht. Das führte dazu, dass der wirtschaftliche Einfluss der USA weltweit zunahm. Ende der 60er Jahre stiegen fast alle Aktienkurse von US-amerikanischen Unternehmen. Die Bürgerinnen und Bürger waren froh über ihre Kühlschränke und Autos. Und über ihre Fernseher konnten sie miterleben, wie die Astronauten die US-Flagge auf dem Mond hissten. Dennoch begannen schon Ende der 60er Jahre die großen Handelsüberschüsse der USA dahin zu schmelzen. Deutschland und Japan wurden zu international erfolgreichen Wirtschaftsnationen. Auch das spektakuläre Weltraumprogramm hatte eine Schattenseite. Genau wie der Vietnamkrieg kostete es eigentlich viel mehr Geld, als sich die USA leisten konnten. Das war den US-Regierungen allerdings egal. Sie waren es mittlerweile gewohnt, so viel Geld auszugeben, wie sie wollten. Schon 1970 schwächelte die US-amerikanische Konjunktur und der Dollarkurs sank. Die Regierung der Vereinigten Staaten und die US-Notenbank ignorierten diese Alarmsignale fast ein Jahrzehnt. Erst 1979 entkoppelten sie den Dollar vom Goldpreis und begrenzten das Wachstum der Geldmenge. Mit Erfolg. In den 80er und 90er Jahren boomten Börsen und Konjunktur wieder. Dennoch wirtschaftete das Land international gesehen nicht nachhaltig. Und auch innerhalb der USA zeigten sich langsam die ersten Zeichen des Abstiegs. So kam es zum Beispiel immer häufiger zu schuldenfinanzierten Boomphasen, die anschließend wie Seifenblasen zerplatzten. Die erste Blase, die platzte, war im Jahr 2000 die Dotcom-Blase, gefolgt von den Immobilienkrediten 2008. In den vergangenen Jahren sehen wir immer mehr Anzeichen eines Staates, der sich dem Ende seines Zyklus nähert. Die soziale Ungleichheit nimmt zu, politischer Populismus und Extremismus werden immer stärker. Präsident Trump hat die Situation verschlimmert. Während seiner Amtszeit verloren viele Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die Medien, die politischen Gräben vertieften sich Außerdem trat Trump international aggressiv auf und ging einen veritablen Handelskrieg mit China ein. Ich hatte es vorher schon erwähnt. Durch eine kluge Führung ist es möglich, das Ruder auch in dieser Phase des großen Zyklus noch herumzureißen. Aber wird das gelingen? Oder stehen die USA am Rande des Zusammenbruchs? Was denkst du? Auf der anderen Seite des Pazifischen Ozeans hingegen zeigten ab den 70er Jahren alle Determinanten von Ray Dalio eine beginnende Blütezeit an. China investierte in Bildung und Forschung und konnte sowohl seine Wettbewerbsfähigkeit als auch seine Wirtschaftsleistung stark ausbauen. Heute ist das Land dabei, die USA beim Handel und bei der Wirtschaftsleistung einzuholen. In den Bereichen Bildung und Militär liegt die Volksrepublik noch hinter den Vereinigten Staaten, doch sie holt schnell auf. Woran liegt das? Die chinesische Kultur und Moral spielen sicherlich eine Rolle, doch die scheinen die Entscheider und Medien im Westen einfach nicht verstehen zu wollen. Stattdessen wird das Reich der Mitte als totalitärer kommunistischer Überwachungsstaat dargestellt. Da ist sicher etwas dran. Doch leider verhindert dieses pauschale Verteufeln, dass sich die Entscheider im Westen eine Scheibe vom erfolgreichen Osten abschneiden können. Man muss zum Beispiel zugeben, dass die chinesische Mischung aus Kommunismus und Kapitalismus in den vergangenen 40 Jahren fantastische Ergebnisse geliefert hat. Wann hören wir auf damit, bei dem Wort Kommunismus zuerst an Gulag und Hungersnot zu denken? Ray Dalio ist kein Ideologe. Er sieht die Systemfrage pragmatisch. Wenn in einem Land etwas besser läuft als bei uns, warum sollten wir es uns dann nicht abschauen? Er meint, es sei besonders wichtig zu verstehen, dass die chinesische Kultur ganz anders gestrickt ist als die US-amerikanische. Hierarchien und Respekt sind in China zum Beispiel viel wichtiger, die persönliche Freiheit aber weniger wichtig als in den USA. Außerdem legen die Chinesen Wert auf langfristige Planung. Das Politbüro plant für ein Jahrhundert im Voraus. Welche westliche Regierung kann das schon von sich behaupten? Oder ein anderes Beispiel. Chinesische Minister legen zu ihrem Amtsantritt genaue Kennzahlen fest, die sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichen wollen. Schaffen sie das nicht, treten sie zurück. Wäre das nicht auch im Westen eine gute Idee? China tickt anders als die USA und es ist sich selbst genug. Die USA hingegen wollen ihre Werte gern der ganzen Welt aufdrängen. Aber was ist, wenn zum Beispiel persönliche Freiheit gar kein universeller Wert ist, sondern nur ein westlicher Wert, den wir anderen Kulturen notfalls mit Gewalt überstülpen? Es lohnt sich immer, über solche Fragen nachzudenken. Aber gerade jetzt besonders. Denn wenn die USA absteigen und Chinas Stern am Himmel hell leuchtet, kann uns unser Überlegenheitsdenken schnell an den Rand eines Dritten Weltkrieges bringen. Also, was meinst du? Denkst du selbst vielleicht zu eurozentristisch über die Grundwerte einer Gesellschaft? Oder meinst du, dass Dalio China vielleicht ein wenig zu unkritisch beurteilt? Wir haben also auf der einen Seite die USA auf dem absteigenden Ast und auf der anderen China, das immer stärker wird. Wenn sich dieser Trend nicht umkehrt, wird es irgendwann eine neue Weltordnung geben. Aber wann und wie? Eine besorgniserregende Entwicklung ist der bereits bestehende Handelskrieg zwischen den beiden Nationen. Beide haben Zölle und Importbeschränkungen für die Waren aus dem jeweils anderen Land eingeführt. Handelskriege werden immer dann gefährlich, wenn sie ein Land von lebenswichtigen Importen abschneiden. Falls zum Beispiel die USA ab sofort kein Öl mehr nach China liefern würden, wäre das ein eindeutiges Signal für eine Eskalation. Ebenso wäre es das, wenn China den Verkauf US-amerikanischer Autos untersagt. Allerdings treten die USA in diesem Machtspiel aggressiver auf, was auch damit zusammenhängt, dass sie sich anscheinend auf das Ende ihres großen Zyklus zubewegen. Dank der immer größer werdenden sozialen Ungleichheit ist der politische Populismus beliebt. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die einen sozialen Abstieg erfuhren oder sich vor Armut fürchten, jubeln Populisten zu. Für diese Menschen ist es attraktiv, die eigene schwierige Situation auf außenstehende Sündenböcke zu schieben. Deswegen stimmten sie zum Beispiel für Donald Trump, der behauptete, dass die Chinesen für die wirtschaftliche Schieflage in den USA verantwortlich seien und auf eine Verschärfung der Handelsrestriktionen pochte. China hingegen verhält sich international zurückhaltender und versucht momentan eher, Bündnisse zu schmieden. Es hat zum Beispiel gewaltige Summen in den Ausbau der neuen Seidenstraße investiert, eines Infrastrukturnetzes zwischen China, Afrika und Europa. Die Länder, die von den Investitionen profitiert haben, würden, falls es tatsächlich zu einem Krieg zwischen den beiden Großmächten kommen sollte, vermutlich eher zu China halten. Wer einen solchen Krieg gewinnen würde, lässt sich momentan nicht sagen. Für Ray Dalio steht allerdings fest, dass die größere Gefahr dafür momentan von den USA ausgeht. Und so entscheidet sich die Frage über die neue Weltordnung vielleicht in den Köpfen der US-Amerikaner. Schaffen sie es, China als souveränen Staat mit ganz anderen Wertvorstellungen zu akzeptieren? Vielleicht sogar die positiven Seiten des anderen Systems zu erkennen und von ihnen zu lernen? Wenn ja, könnten sie vielleicht nicht nur einen schrecklichen Krieg abwenden, sondern auch ihr eigenes Land vor seiner größten Krise retten. Soweit zum Inhalt von Ray Dalios Buch. Wer sich mit solchen großen Fragen beschäftigt, fühlt sich manchmal ziemlich klein und unbedeutend. Und zwar zu Recht. Dalio beschreibt uns als kleine Ameisen, die nicht verstehen, was um sie herum passiert, weil sie mit ihrem kleinen Ameisenleben beschäftigt sind. Wenn du dir die historischen Zyklen und das Schicksal ganzer Nationen ansiehst, nimmst du hingegen die Vogelperspektive ein. Das ist nicht einfach, denn die Zyklen dauern meist viel länger als ein Menschenleben. Das bedeutet, dass vieles von dem, was du gelernt hast, zwar für deine Lebenszeit richtig ist, historisch oder global betrachtet aber falsch. Wir haben zum Beispiel in Europa oft das Gefühl, dass unsere politische und wirtschaftliche Lage stabil ist. Wenn wir allerdings eine weitere Perspektive einnehmen, sehen wir sofort, dass jede Währung, jedes Bündnis und jedes Land irgendwann verschwindet. Für uns ist es aber kaum vorstellbar, dass wir vielleicht irgendwann ohne Deutschland, Österreich, die Schweiz, den Euro oder die Europäische Union leben werden. Und dennoch ist es gut möglich. Die Entstehung einer neuen Weltordnung ist oft mit Chaos, Krieg und Leid verbunden. Dennoch bringt sie langfristig mehr Gutes als Schlechtes. Die großen Zyklen führen zu einer gesellschaftlichen Evolution. Auch dank der dramatischen Umbruchphasen hat sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Ohne sie hätten wir keine Wissenschaft, keine Krankenversicherung, keine Autos und kein Internet. Im Prinzip handelt es sich einfach um eine Evolution. Und genau wie bei der Evolution gilt, es überlebt derjenige, der sich am besten anpasst. Vor dieser Frage stehen heute die USA. Können sie sich anpassen und überleben? Oder beharren sie auf ihren Traditionen und ihren Standpunkten und riskieren den eigenen Untergang? Und zum Abschluss kannst du dir auch selbst die gleiche Frage stellen. Wie reagierst du, wenn deine Welt plötzlich Kopf steht? Bist du neugierig und aufgeschlossen? Oder verteidigst du deine Vorstellungen bis aufs Blut? Die Antwort könnte darüber entscheiden, wie du zurechtkommst in einer Weltordnung im Wandel. Wir hoffen, dass diese Blinks dich zum Nachdenken angeregt haben. Schreib uns gern, was du von ihnen hältst. Ich verabschiede mich jetzt und sage, schön, dass du zugehört hast. Bis bald.